BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, und wir sind heute über den Wolken unterwegs, wo, wir wissen es, seit Reinhard May die Freiheit bekanntlich grenzenlos sein muss. Mit Nicola Winter, eine junge Frau, die schon ganz früh wusste, dass sie genau dahin will, nämlich über die Wolken. Sie war Jetpilotin bei der Bundeswehr, sie hat auch den Eurofighter geflogen, sie gehört zur aktuellen Astronautenreserve der ESA, gerade macht sie eine Ausbildung zur Hubschrauber-Rettungspilotin beim ADAC, also eine Überfliegerin im wahrsten Sinne des Wortes. Herzlich willkommen, Frau Winter, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe natürlich noch gar nicht erwähnt, dass Sie auch als Beraterin und Coach unterwegs sind, dass Sie bei McKinsey gearbeitet haben, dass Sie in Sachen Krisenmanagement sich auskennen und dass Sie ein Buch darüber geschrieben haben, ein sehr lesenswertes übrigens. Es heißt The Sky is No Limit, ist übrigens auch ein Bestseller geworden. Und da denke ich mir, kann man denn nur abheben, wenn man, wie Sie mir in dem Buch immer so vorgekommen sind, geerdet ist?
Ich glaube, es macht es viel einfacher, zumindest nachhaltig abzuheben sozusagen, weil es ist ja schon, das Leben wird dann schon ganz schön lang, ne? Zwischen 20 und 65, wenn ich mich da in einem Mal völlig verausgabe und eben ausbrenne, wird es schwierig und ich finde diese Erdung da wahnsinnig wichtig, um auch Spaß zu haben bei den Dingen, die man tut.
Habe die Ehre bei uns heute zu Gast. Ja, da habe ich mich jetzt gefragt, sage ich denn die ehemalige Jetpilotin Nicola Winter, weil Sie sind ja Jetpilotin. Sie haben es gelernt, Sie sind es, auch wenn Sie es im Moment halt nicht aktiv bei der Bundeswehr mehr ausüben.
Ja, finde ich nicht so wichtig. Gerade auf Social Media natürlich verkürze ich das auch ab und zu so unzulässig zu sagen, ja, ich bin ja Jetpilotin.
Ja, kann einfach jeder was damit anfangen sofort,
ja,
genau.
Aber es stimmt, es ist schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe und ich bräuchte jetzt bestimmt auch 6 oder 9 Monate, um da wieder reinzukommen. Na, das ist schon wie ein Spitzensport, wo man wirklich fit sein muss und das oft machen. Und jetzt bin ich Hubschrauberpilotin und das ehrlicherweise auch sehr gerne.
Sie haben schon sehr, sehr früh Ihre Leidenschaft, Ihre Liebe wirklich zur Fliegerei entdeckt. Hängt vielleicht ein bisschen mit dem Elternhaus zusammen. Die waren auch immer in der Luft, gell?
Ja, beide, also mein Vater und meine Mutter, die sind sehr gerne Drachen geflogen. Meine Mama ist 6-mal Weltmeisterin geworden im Drachenfliegen. Jetzt ist ja Hängegleit, nennt man das auch, das vom Berg runter zum Tegelberg oder so wird das noch sehr viel gemacht. Wie die Gleitschirme, die hatten Anfang der 80er eine Ultraleicht-Flugschule. Also das sind immer diese kleinen Trikes, die man in den Filmen sieht, wenn Gänse irgendwo hingeführt werden sollen. Ja, so ein kleiner dreieckiger Flügel und so ein kleines windiges Gerüst darunter. Und haben das schon Anfang der 80er den Leuten beigebracht, auch hier in Bayern.
Haben Sie das gemacht als Jugendliche?
Ich bin selber Drachen geflogen. Dann mit 16 darf man da den ersten Schein machen. Das war bei uns daheim natürlich ganz normal, wenn die Mama da Fluglehrerin ist, dass man das lernt. Ich fand es auch ganz lustig, aber als ich das erste Mal geschafft habe, mit Thermik aufzudrehen. Also man kommt ja über den Berg mit so aufsteigender Luft. Ja? Und dann bin ich über den Startplatz aufgetreten und irgendwann war ich über dem Gipfel und dann an der Untergrenze von den Wolken. Toller Erfolg. Und dann habe ich gedacht, aha, und jetzt? Und dann ist mir irgendwie langweilig geworden. Ja, also das ist irgendwie nett, aber so ein bisschen langsam. Und so ist es dann schon gekommen, dass ich auch gemerkt habe, also mit Motor ist schon mehr mein Ding. Da ist ehrlicherweise ein bisschen ja mehr noch Flugzeug außenrum. Also auch ein Segelflieger ist ja schon viel robuster und stabiler. Und ich sage, nee, das ist mir irgendwie sympathischer.
Also Sie wollten vielleicht auch ein bisschen mehr Speed unterm Bobo.
Ja, und tatsächlich auch eine Aufgabe. Mhm. Also in meiner Erfahrung ist immer so, die Welt der Piloten teilt sich da so halbe-halbe. Menschen, die es einfach lieben, in der Luft zu sein, egal was, die sagen, jetzt gib mir den letzten Flug, keine Ahnung, völlig egal, Hauptsache ich bin in der Luft. Und die andere Hälfte Piloten, Pilotinnen, die diese Aufgaben suchen, die sagen, okay, ich muss irgendwas finden, ich muss was tun, ich muss von A nach B fliegen, damit es irgendeinen Sinn hat. Und ich gehöre tatsächlich sehr stark zu der zweiten Gruppe. Mhm. Also jetzt so Sonntagsfliegerei nur von A nach B, dass man in der Luft ist.
Schnell mal Kaffee fliegen,
das hat für mich gar keinen Reiz. Ja. Mhm. Und deswegen irgendwie Aufgaben zu haben, die für mich Sinn machen, das war immer das Schöne.
Und es gab, so habe ich es in Ihrem Buch gelesen, es gab ein Schlüsselerlebnis. Es gab ein tolles Video gedreht mit Jetpiloten. Amerikaner waren es, glaube ich.
Oder? Schweizer.
Schweizer waren es richtig, wie die durch die Lüfte gesaust sind und in die Felsenschluchten rein. Und da hat sie es erwischt.
Ja, auch. Also ich wollte immer zur Lufthansa. Das war der Weg, klassisch. Also
Pilotin.
Pilotin, Pilotin. Hm. Ja, das sind auch wertvolle Aufgabe, aber klar, nicht meine. Und ich bin in den 90ern, war meine Jugend, da war das völlig klar, dass das der Weg ist. Es war auch die einzige Fluggesellschaft damals, die die Ausbildung bezahlt hat, die damals wie heute unglaublich teuer ist. Hm. Boah, das war... Und die Lufthansa hat damals wie heute gesagt, na, du musst aber 1,65 sein.
Ganz genau.
Genau, und ich bin zu klein.
Sie sind 1,60.
Ich bin 1,60. Und tatsächlich, da meint man sich wieder, ja, was soll das? Ich weiß bis heute nicht, weil es ist kein körperliches Maß für das Fluggerät an sich, für die Technik. Also ich passe da gut rein, ich könnte die gut fliegen. Es ist nur von dieser einen Fluggesellschaft ein Limit. Aber damit war der Traum zerplatzt. Hm. Und dann habe ich halt so rumgesurft. Ja, das ging ja damals noch ein bisschen anders als heute. Und bin dann über diese Videos gestolpert. Und das ist wirklich, da ist natürlich auch so tolle, pathetische Musik im Hintergrund, wie bei Top Gun. Ja, und dann zischen die da rum. Und gerade in der Schweiz, die haben natürlich diese wunderschönen Berge. Dann geht's rauf am Berg und dann machen die ja immer so eine Rolle und so einen Abschwung da drüber und runter. Und Information, boah, wer ist das? Was machen die? Vielleicht geht ja das. Und dann habe ich die Bundeswehr damals ein bisschen mehr recherchiert, was für mich ein harter Schnitt war. Weil so bis zur 12. Klasse Gymnasium habe ich immer die Jungs ausgelacht, die freiwillig Wehrdienst gemacht haben. Es war so am Ende, ja, war schon viel Wehrdienstungerechtigkeit, also es mussten ganz wenige. Ich sage, warum machst du das? Warum verweigerst du nicht einfach? Und dann diese Videos gesehen, ich sage, oh, das ist aber lässig bei der Bundeswehr, da muss ich hin. Ja, das war die große erste 180-Grad-Wendung, wo ich da mal dazugelernt habe. Und habe mich da durchgefragt und die meisten wussten das gar nicht. Also so ein Wehrdienstberater, da kann man mal hingehen zur Karriereberatung. Ich sage, wie klein kann ich denn sein? Das ist ja, weiß ich nicht, das Problem haben wir noch nie gehabt. Mhm. Und dann habe ich mich halt beworben und festgestellt, ja, 1,60 Meter bin ich und 1,60 Meter ist die Untergrenze und läuft.
Glück gehabt.
Richtig Glück
manchmal
gehabt.
Man braucht auch ein bisschen Glück dazu, ja. Wahnsinn. Also, aber schon verrückt, gell? Wie lebensentscheidend solche Vorgaben werden können, dass da einfach
absolut
ein Unternehmen sagt, 1,65, Punkt. Du bist 1,63, Pech gehabt.
Und so stumpf und unnötig tatsächlich diese Grenzen setzt, die es nicht braucht und damit ja auch gute Leute aufgibt. Wenn sie irgendwo die Grenze setzen, ja schon. Aber es gibt einen Haufen gute Frauen und auch ein paar gute Männer, die sind halt zu klein. Warum lasse ich die denn freiwillig gehen? Also war die Bundeswehr tatsächlich schlauer. Wobei nicht immer schlauer, aber da hast du mal einen rausgehauen.
Wow. Also dann war das relativ klar, der Weg führt Sie dahin. Also nach dem Abitur sofort sind Sie da angelandet, im wahrsten Sinn des Wortes. Bei der Ausbildung erstmal natürlich.
Ja, ich habe in der 13. Klasse, damals ja wieder wie heute, die Einstellungstest gemacht. Und natürlich, das geht ja jedem so, da bewirbt sich niemand, der sich denkt, die haben nur auf mich gewartet, ist klar, dass die mich nehmen. So, man denkt, das ist eine völlig abgefahrene Idee. Alle anderen halten es für lächerlich. Man wird ausgelacht oder lacht sich selber aus. Ich habe mal, da gibt es 3 Wochen schulfrei dafür. Das fand ich super damals in der Abiturvorbereitung. Und ich habe mir immer gedacht, naja, es kostet mich ja nichts. Und ich habe gedacht, na, ich mache die Tests, dann lehnen die mich ab, dann gehe ich irgendwas ganz Normales studieren. Aber dann bereue ich es wenigstens nicht. Da muss ich mich nicht 40 Jahre in meinem Leben fragen, was wäre gewesen, wenn. Und dann war das ein völlig abgefahrener Schlüsselmoment in meinem Leben, dass die mich genommen haben. Mhm. Dass ich sowas völlig Abgefahrenes versuche und die einfach sagen, ja, nee, wunderbar, bitte hier entlang. Und dann ging das los. Ich so, scheiße, jetzt muss ich da, Entschuldigung, da muss ich da wirklich hin. Grundausbildung, da kannte ich auch nur irgendwelche abgefahrenen Filme. Ja, das war schon spannend dann. Mhm.
Sie haben sich beworben, Sie sind zugelassen worden. Wie viele Filterstufen gibt es denn da? Also man wird zugelassen und wie lange ist man dabei, ehe so quasi die erste Phase kommt, wo man sagt, naja, von euch 10 müssen wir uns jetzt trennen. Also in welchen Phasen läuft das ab? Dann gar nicht mehr. Ah,
nee,
ja.
Weil die Auswahl ist komplett vorher, sind 3 Runden und dann, die ist sehr, sehr rigoros. Die ist meiner Meinung nach tatsächlich zu rigoros. Da werden einige gute Leute ausgesiebt, ohne dass es das bräuchte. Aber alle, die da durchkommen, haben das hinterher voll drauf. Und wir verlieren vielleicht höchstens 1 pro Jahr, also so 4%. Wir haben 25 Jetpiloten pro Jahr ungefähr. Und davon einer. Und das liegt eigentlich nie an den fliegerischen Fähigkeiten, sondern dass sich die Leute ablenken lassen. Wenn man dann anfängt, Anfang, Mitte 20 zu heiraten und Eheprobleme zu haben, also die Heirat ist es noch nicht, aber Beziehungsprobleme. Ich hatte einen mit mir in der Ausbildung, der ist computerspielsüchtig geworden. Dann fällt man da durch. Aber sonst läuft es dann eigentlich ganz gut dahin.
da kommt ja dann gerne so der Begriff, naja klar, da hast du ja von deinen Eltern das Talent gehabt. Und dann sagen sie, Talent ist nicht alles. Man muss es üben, lernen, üben, lernen, üben, lernen.
Ja, ich finde, Talent ist tatsächlich total wenig. Also natürlich gibt es Menschen, die für eine Sache mehr Veranlagung haben als andere. Aber wenn jetzt der mit der tollen fußballerischen Veranlagung nie übt, nie auf dem Platz steht, dann wird der auch nichts. Dann kann er auch später in der Kreisliga sagen, ja, ich wäre mal was geworden. Und die... Auch die Cristiano Ronaldos dieser Welt, die halt 12 Stunden auf dem Platz stehen, die verwirklichen das dann. Und ich glaube, Talent macht nur ganz am Anfang den Unterschied, weil man recht schnell Freude an der Sache hat. Und zu sagen, boah, ich mache das gerne und jetzt habe ich noch 5 Minuten und jetzt mache ich es nochmal und jetzt lese ich nochmal was und interessiere mich dafür. Das macht dann den Unterschied. Und dann ist ja wieder so, auch wenn ich jetzt eigentlich... Die Menschen nutzen das halt gerne als Ausrede, dass sie es nicht probieren, weil sie sagen, boah, ne, eigentlich ist es ihnen zu anstrengend, sagen, ja, ich habe eh kein Talent. Sagen, nein, jeder von uns kann sich entscheiden. Wenn ich sage, ich möchte gerne Musikinstrument lernen, ich möchte gerne im Orchester spielen, ist das einfach nur eine Entscheidung. Dann muss ich mich hinsetzen und dann muss ich üben. Dass man dann der größte Star-Tenor der Welt wird oder eben Tom Cruise in der Fliegerei. Das ist wieder von ein paar anderen Faktoren abhängig, aber das macht ja nichts. Es gibt ein paar 100 Jet-Piloten auf der Welt. Ich hätte jetzt immer gedacht, ich bin so bei den Top 30%. Ja, ich bin nicht ganz vorne dabei. Ich gehöre nicht zu den besten 5. Ich gehöre auch nicht zur hinteren Hälfte. Und das reicht doch. Und das kann man einfach mit Fleiß erlangen.
Mit der Jetpilotin Nicola Winter unterhalten wir uns gerade drüber, wie die Ausbildung bei der Bundeswehr abgelaufen ist. Und dass sie hart ist, das kann sich jeder von uns vorstellen. Aber als ich ihr Buch gelesen habe, war ich doch schon das ein oder andere Mal ganz schön schockiert, wie hart. Also die schmeißen euch irgendwo raus und dann habt ihr 5 Tage in der Wildnis ohne Klamotten, ohne Zelt, ohne Essen und dann heißt es jetzt schau mal, wie du klarkommst. Sowas findet auch statt.
Sowas findet auch statt, wo es immer lustig ist, rückblickend, ja. Ist es gar nicht so hart. Als ich drin gesteckt bin, fand ich saudämlich.
Ja.
Aber also muss ich, natürlich, wir haben schon Klamotten halt, nur die, ja. Die man am Leib hat. Und es findet schon auch Ausbildung statt in so einem Überlebenstraining. Also es ist nicht ein Überleben lassen in der Wildnis, sondern da sind schon Ausbilder mit dabei. Man natürlich mal lernen muss, ein Feuer zu machen, sich was zu essen, zu organisieren. Und wir hatten erst so ein Überlebenstraining an der Offizierschule. Das ist noch relativ human, weil man da damit rechnet, dass man in so einer großen Gruppe sehr viel Ressourcen mit dabei nimmt. Jeder hat einen großen Rucksack dabei und du kannst noch einen Gaskocher schleppen und du schleppst noch das. Als Jetpilot ist das Problem, dass wir nur zu zweit oder unter Umständen ganz alleine in so einem Flugzeug sitzen, uns dann mit dem Schleudersitz rausschießen und nur ein ganz kleines Überlebenspäckchen, das hat so Schuhschachtelgröße, mit dabei haben. Und dann muss ich unter Umständen mal 1-2 Wochen, je nachdem, wo ich unterwegs war, überleben können. Und da muss man schon relativ MacGyver-mäßig clever werden, um zu sagen, wie mache ich das jetzt? Dann haben sie so einen kleinen Spiegel mitgegeben, mit dem man dann die Rettung denen signalisieren kann und so einen kleinen Angelhaken und irgendwie...
Für die Forelle.
Gar nicht mehr. Ja, dass man sich einen Fisch fangen kann und 50 Milliliter Wasser und 2 Kopfschmerztabletten hat man da so dabei. Dann muss man als erstes lernen, wie man sich aus dem Fallschirm ein Zelt und einen Schlafsack bastelt und da wird's dann, ne? Da hilft es, wenn man handarbeiten kann.
Also wir kürzen ab, es war hart und da haben Sie sehr ehrlich auch beschrieben, dass Sie da an den Punkt gekommen sind, wo Sie gedacht haben, verdammter Mist, was tue ich hier, was soll das alles, ist doch die reine Quälerei. Und darum geht's dann wiederum und ich glaube, deswegen muss man das machen, damit man sich selber wirklich austrickst und überwindet und sich selber nochmal klar macht, warum man das alles gerade tut.
Ja, warum? Und total spannend, wie weit man noch gehen kann, nachdem man schon aufgegeben hat. Und das Erste ist natürlich zu sagen, in dem ersten Überlebenstraining bei der Offizierschule war das noch ganz einfach, weil da war ich sehr motiviert. Und beim zweiten habe ich mir irgendwann, so als zivilisierter Mensch, die Sinnfrage gestellt. Weil da hatte ich auch zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Flugzeug gesehen. Was mache ich eigentlich für einen Quatsch? Was soll das? Welche schlechten Entscheidungen in meinem Leben haben mich an diesen Punkt geführt? Um dann mitten im Wald hinschmeißen zu wollen. Und dann festzustellen, er ist jetzt eigentlich nicht so ein cleverer Spot mitten im Wald. Das hilft jetzt nichts. Ich muss jetzt noch weiterlaufen. Wir hatten ja den nächsten Abholpunkt ausgemacht. Der war noch ein bisschen. um dann festzustellen, schau, wenn es jetzt wirklich, weil ich war wirklich der Meinung, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und dann konnte ich trotzdem noch 3 Kilometer laufen. Und dann saß ich da und habe schon festgestellt, eigentlich könntest du noch viel weiter. Und das ist schon eine spannende Erfahrung im Leben, die mich hinterher unglaublich weitergebracht hat, zu sagen, und wenn du wirklich der Meinung bist, es geht jetzt kein einziger Schritt mehr, dann kannst du noch 1000 laufen. So ist der Mensch gepolt. Und das Gehirn sagt, nein, wir müssen die Ressourcen schützen. Aber wir haben die natürlich leicht. Mhm. Ich bin trotzdem froh, wenn ich jetzt nicht jedes Jahr Überlebenstraining machen muss. Wobei auch das geht dann schon. Es geht dann auch wieder vorbei.
Also mein absoluter Liebling war, ich muss jetzt wirklich gucken, wie das heißt. Schon der Name ist grässlich. Hubschrauber Unterwasser Ausstiegstrainer. Ja. Das klingt so, wie es ist, nämlich einfach nur absolut scheußlich.
Traumatisierend.
Ja, also es ist wir stellen uns eine Kapsel vor, oder?
Ja,
so wie ein Cockpit.
Muss kurz sagen, es wurde für die Hubschrauberleute, die über Wasser fliegen, so ein Trainer gekauft. Und dann wurde das Szenario gemacht, wenn so ein Jetpilot über der Nordsee zum Beispiel sich rausschießen muss, dann liegt sie im Wasser und muss abgeholt werden und dann verunfallt aber auch noch der Hubschrauber, dann muss sie da wieder rauskommen. So. Mhm. Und deswegen ist es so eine Hubschrauberkapsel. Mhm. Die wird, also man muss sich da hinten reinsetzen und festhalten und dann wird die unter Wasser gelassen. Mhm. Jetzt ist das Gemeine beim Hubschrauber, der hat das ganze Gewicht oben drauf. Das heißt, der kennt halt immer, dreht sich um. Und erst wenn der sich komplett umgedreht hat und dabei ist, sozusagen zu sinken, unterzugehen, dann darf man da raustauchen.
Das heißt, du stehst über Kopf quasi? Oder?
Ja, man sitzt über Kopf dran, ist angeschnallt.
Und verliert die Orientierung ganz schnell, gell?
Immer halt, völlig. Das ist eine der Dinge, die man da lernt, dass man völlig orientierungslos ist und dass man halt auch mit Panik ganz schlecht die Luft anhalten kann. Weil normal sind wir, wenn man es clever macht, dauert das ehrlicherweise 10 oder 15 Sekunden. Das kommt einem mit einem 180er Puls, wenn man da sitzt und desorientiert ist, man kommt keine Luft und man kann da nicht raus, kommt einem das vor wie eine Ewigkeit. Und natürlich gerade beim ersten Mal hatte ich da so Angst davor. Also in dem Fall wirklich Angst. Sonst ist ja oft Respekt und wenig Angst.
Berechtigt.
Aber, ja,
können wir ja alle verstehen.
Von außen zu. Ja. Schlau ist es bei sowas immer als Erster zu machen, weil dann sieht man von außen nicht, wie kreislich das ausschaut. Mhm. Aber nein, also ich habe zugeschaut und man denkt, das finde ich. Und dann ist das gemein, also dann steigt man ein in diese Hubschrauberkapsel und dann wird die so 2 Meter übers Wasser gezogen. Und man sieht unter sich das Wasser und dann wird die halt auf Gedeih und Verderben da so reinfallen gelassen. Und dann steigt das Wasser so von den Knien über den Bauch bis zur Nase. Man hat also keine Kontrolle über das Untertauchen. Und natürlich versuchen wir alle noch clever das Einatmen zu timen. So,
schnell noch einatmen, bevor es losgeht.
Dann meistens schafft man es dann nicht richtig, dann schluckt man schon das erste Wasser. Also Generationen von Jetpiloten wurden traumatisiert. Mhm. Aber man muss auch da sagen, der Mensch ist total stumpf. Wir sind unglaublich abhärtungsfähig. Beim ersten Mal schrecklich, beim 10. Mal nicht schön, aber okay, beim 20., 30. Mal kein Problem mehr. Und wenn mir es dann wirklich passiert, auch jetzt als Hubschrauberpilotin, aber auch früher, dann bin ich halt noch handlungsfähig. Und das ist das Wichtige, zu sagen, ich kann mit der aufkommenden Panik, ich kann, egal wie wenig Gehirn ich noch zur Verfügung habe, noch handeln. Das ist ja dann eine spannende, schöne Geschichte, für die sich's auch lohnt.
Also diese Sachen, so brutal sie klingen, sind tatsächlich notwendig.
Die sind notwendig, wenn ich als Dienstherr meine Fürsorgepflicht ernst nehme und auch wirtschaftlich schlau handle. Weil natürlich so ein Jetpilot, der kostet 1 Million, 5 Millionen, 10 Millionen Euro in der Ausbildung.
Ui. Also
ja, die ganze, bis ich meinen Schein habe als Jetpilotin, ist ungefähr 1 Million Euro Investment. Oh. Ja, das wird schon knackig. Wir haben auch nicht viele davon, sagen. Also es ist nicht viel Geld da, wir haben nicht viele davon. Ja. Wenn man sagt, das ist halt einfach schlau als Arbeitgeber, seine Ressourcen da bestmöglich zu schützen, aber auch dafür zu sorgen, dass egal was ist, meine Leute mit allem, was in dem Job vorkommen kann, klarkommen. Ist auch menschlich und wichtig und eben zu so einer Fürsorgepflicht dazugehören.
Und du sollst ja gerne vielleicht auch das Fluggerät zurückbringen,
das ja auch ein Euro kostet. Ne?
Ja, da haben wir dann natürlich noch mehr Zeit reingesteckt. Aber so ein Überlebenstraining ist da schon ziemlich charakterbildend.
Auch, dass man mal lernt, das hatte ich früher auch nie oder sehr wenig, dass man damit klarkommt, dass nicht alles immer bequem ist. Dass es auch mal kalt ist und ungemütlich und dass das okay ist. Nicht alles im Leben muss bequem sein und ich muss auch nicht bei der ersten Unbequemlichkeit gleich hinschmeißen. Man kann auch mal Dinge einfach aushalten.
Ja, und Wann geht's in die Praxis? Und die findet hauptsächlich in den USA statt, ja, wenn ich das richtig verstanden habe.
Am Anfang ist die ganze fliegerische Ausbildung in den USA, ja, nachdem man dieses ganze Überlebenstraining durchgemacht hat, nachdem die Grundausbildung, Offiziersausbildung fertig ist, also so nach anderthalb Jahren, geht es in die fliegerische Ausbildung dann nach USA,
Arizona, müssen wir vielleicht kurz erklären, Texas. Warum das dort so ideal ist?
Nee, weil es erstens hat es keine Leute und zweitens hat es immer schönes Wetter. Weil jetzt in Deutschland haben wir das Problem, überall leben Menschen, ja, die würde das stören, ja, wenn es eine schöne Oberbayern gibt. Ja, das ist eine Ausbildung. Wir machen das auch mit allen europäischen und amerikanischen Partnern zusammen. Also alle NATO-Länder üben da zusammen, weil es halt einfach effizienter ist. Ja, weil die 25 Jetpiloten der Bundeswehr kann ich ausbilden, kostet Geld. An dem Standort werden im Jahr 200 bis 220 Jetpiloten für alle Länder gemeinsam unterrichtet. Das ist natürlich viel effizienter.
Machen wir ganz kurz einen kleinen Schlenker. Wird es so bleiben, dass dort ausgebildet wird unter Trump?
Ja, also das schon, weil es Sinn macht, weil es auch für die Amerikaner wirtschaftlich Sinn macht. Wie lange wir das noch wollen, bin ich gespannt. Es gibt schon in Europa auch Alternativen, gerade in Spanien, in Portugal, wo das Wetter auch zuverlässig schön ist, wo es auch ein paar Ecken gibt, wo nicht so viele Menschen leben. Es ist halt immer, ich habe von Anfang an, von Tag 1 in meiner fliegerischen Ausbildung mit Amerikanern zusammengelernt, mit Italienerinnen, mit Holländern, mit Norwegerinnen. Und so würden wir uns ja auch gemeinsam verteidigen. Ja, wenn wir jetzt wirklich angegriffen werden, ich sage nicht Deutschland alleine, das macht keinen Sinn. Es geht, das macht keinen Sinn. Sagen, na komm, mit den Norwegern, die Spanier, wir rufen alle an. Und wenn wir eins zu eins das Gleiche gelernt haben, dann geht's sofort los. Und so ist es im Moment. Und auch mit den Amerikanern, ich weiß genau, wie die fliegen. Ich bin von ihnen ausgebildet worden, ich habe sie ausgebildet. Das ist halt dann nahtlos und das macht Sinn. Wenn jetzt der eine Partner sagt, nö, so Demokratie, habe ich nicht mehr so viel Lust, dann müssen wir uns was überlegen. Ja.
So, die Ausbildung war zu Ende. Es geht in den Kampfjet. Erster Flug. Wie hat sich das angefühlt, diesen Traum jetzt endlich wahr werden zu lassen damals?
Ja, das ist unglaublich spannend. Gerade beim ersten Mal ist man natürlich noch sehr aufgeregt. Ich meine, beim ersten Mal Kampfjet, das war dann bei mir der Tornado. Hatte ich vorher schon 300 Flugstunden in der Ausbildung gemacht. Und da ist gar nicht immer der erste Flug der spannendste, sondern der erste Alleinflug. Ja, beim ersten Mal hat man natürlich noch Fluglehrer, Fluglehrerin dabei. Und dann haben ja die Verantwortung, so ein bisschen wie in der Fahrschule. Man sagt, naja, die wird schon wissen. Aber wenn man dann das erste Mal alleine losgelassen wird, dann ist man wirklich so verantwortlich. Und gerade wenn man alleine drin sitzt, auch im Eurofighter, und jetzt redet niemand mehr, dann hört man plötzlich ganz viele Geräusche. Dann hört man, wie Hydraulikpumpen sich drehen. Und so, hat sich das so angehört? Muss ich das so anhören? Und dann will man ja aber kein Hypochonder sein. Ich bin ja eine coole Jetpilotin. Also sagt man nichts und hofft, dass es normal ist. Aha. In 99,9% der Fälle ist es natürlich normal und man gewöhnt sich daran. Und wenn sich dann so die erste Aufregung gelegt hat, wenn man gestartet ist und es läuft und man hat alles im Griff, dann kann ich natürlich schon auch mal kurz rausschauen und die Wolken und die Landschaft unter mir, die da so dahin zischt. Und das ist dann schon ein sehr erhabenes, schönes Gefühl.
Die Endorphine fluten.
Ja. Man hat leider nur sehr wenig Zeit. Ja. Also diese Glücksmomente kann ich vielleicht 5 oder 10 Sekunden genießen. Da muss man wieder was arbeiten. Aber es ist vielleicht so ähnlich, wie wenn man auf einen von unseren wirklich schönen hohen Bergen läuft. Und jetzt kommt man so ganz oben ans Gipfelkreuz. Man sieht zuerst, zum ersten Mal die Landschaft so unter sich in so ein schönes, sanftes Licht. Das ist doch
deswegen
wunderbar.
Bin ich da, deswegen habe ich es gemacht, deswegen habe ich geschwitzt und geblutet, in eurem Fall ja dann tatsächlich auch. Und Sie sind dann stationiert worden in Lager Lechfeld und das war Ihre Heimat, gell? Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das war, erzählen Sie uns ein bisschen, was Sie gesagt haben, was Sie da erlebt haben, eben bei den Kollegen als Kameradschaft, das war einfach toll für Sie.
Ja, das war eine richtig gute Zeit. Ich habe in Augsburg gewohnt, wie die meisten von meinen Kameraden, was natürlich auch eine wunderschöne Stadt ist. Und dann durfte ich da Tornado fliegen beim Jagdbombergeschwader 32. Es wurde dann mal umbenannt ins taktische Luftwaffengeschwader 32 und dann wurde es zugemacht.
Leider, ja.
Aber die hatten eine richtig gute Kameradschaft, also eine ganz tolle Gruppendynamik. Was bedeutet hat, dass jetzt nicht jeder jeden mochte und es musste auch nicht jeder sympathisch sein, aber es durfte einfach jeder sein Ding machen. Wir hatten wirklich alles, kleine Menschen, große, dicke, dünne, introvertierte, extrovertierte, natürlich Frauen, Männer und Und das war halt schön zu sehen. Wir sind alle hier, um zusammen an einem Strang zu ziehen für die Sache und da wirklich im positivsten Sinn so eine verschworene Gemeinschaft zu sein. Das war am Anfang, ich bin dann mit 22 hingekommen.
Oh, das ist schon noch sehr jung, ja. 22. Ja,
also ich fand mich natürlich schon ganz schön alt, aber rückblickend ganz schön jung.
Da war das schon beeindruckend. Dann waren die älteren, ja, die erfahrenen Fluglehrer im Geschwader, das waren so knorrige 40-Jährige. So, boah, die sind aber alt, die sind aber erfahren.
So Silberrücken, so
ja,
alte.
So richtig, aber so richtig. So, ja, wie man sie, ach, weiß ich nicht, in so einer freiwilligen Feuerwehr oder so. Ja. Hey, ich mache den Job seit 40 Jahren. So, na, glaube ich nicht, aber vielleicht seit 20. Und dann aber wirklich durch diese Leute ja auch besser gemacht wird. Ne? Die sind zwar am Anfang immer so eben so ein bisschen knorrig, manchmal ein bisschen unzugänglich, aber dann geht man mit denen fliegen, also in Informationen zum Beispiel, dann sind die meine Fluglehrer und dann setzen die sich und haben die sich damals hinterher stundenlang mit uns Jungen hingesetzt, haben das gedebrieft, also nachbesprochen, gesagt, schau, das musst du noch besser machen, da kannst du es anders machen, mach doch mal das wäre doch schlau. Und dann wird man von Tag zu Tag besser und besser gemacht von denen. Dann kriegt man mal einen Höhenflug, ist dann auch immer so, jetzt habe ich es aber verstanden, jetzt habe ich aber 300 Stunden. Dann gibt es wieder einen kleinen Dämpfer von denen, über die man sich am Anfang als Junge auch immer sehr ärgert. Warum muss das jetzt sein? Warum müssen die mich jetzt wieder runterbürsten? Bis man versteht, aha, ja, stellt sich heraus, ich habe noch gar nicht alles gelernt, ich muss es noch ein bisschen besser lernen. Weil auch da diese Charakterschule noch unglaublich wichtig ist. Und es ist für einen Jetpiloten, für jeden Piloten eine ganz wichtige Balance zwischen wirklich Selbstvertrauen zu haben, dass ich mich schnell und zackig entscheiden kann, dass ich mich auch mit Entscheidungsfreude entscheiden kann und zu der stehe, aber trotzdem ganz viel Bescheidenheit und Demut zu lernen. Dass mir immer klar ist, ich kann mich jederzeit irren, ich kann immer was dazulernen und nicht nur eben diese tollen alten Silberrücken, sondern jeder kann mir was beibringen, auch die Jüngeren. Der sagt zehnmal was, so ein Junger. Und neunmal ist das Quatsch. Aber einmal muss ich besser zuhören. Mhm. Ja, und man weiß in der Früh immer nicht, ob heute der Tag ist, an dem ich mal so richtig daneben greife. Und deswegen gehe ich zwar mit viel Freude immer in die Arbeit und das haben die uns da auch beigebracht. Aber immer mit dem Ding zu sagen, ah, es ist ein gefährlicher Job und vielleicht greifst du heute daneben und dann musst du es richten. Und dann kümmerst dich besser vernünftig darum.
Es kann fast nicht ausbleiben, dass man selber mal in eine Situation gerät, für die man ja ausgebildet wird, die man ja immer und immer auch im Trockenen sozusagen übt. Was wäre, wenn das und das passiert? Was tust du? Was machst du? Wie entscheidest du dich? Was haben Sie da erlebt, wo Sie sagen, das war blöd, das brauche ich nicht jeden Tag?
Ja, schon eine ganze Menge Dinge. Mhm. Das Gemeinste, es gibt immer zwei Arten von Fehlern, eigentlich im ganzen Leben, nicht nur in der Fliegerei. Entweder sind es technische Dinge oder man hat es selber verbockt. Also der Flieger streikt, das Auto streikt, der Computer streikt. Dann kann man, manchmal ist ein bisschen frustriert, aber noch ganz gut damit umgehen. Schlimmer ist es, wenn man sich selber in die Ecke gefahren hat. Wenn ich sage, eigentlich der Flieger kann es, nur ich bin jetzt in der Position, die ist echt blöd, da wollte ich nicht sein. Es ist, wie man auf den Berg steigt und sagt, boah, eigentlich war das jetzt eine blöde Idee. Dann müssen wir uns ganz, ganz schnell, also innerhalb von Sekunden, eingestehen, dass ich das jetzt verbockt habe und dass die Situation jetzt so ist und dass ich jetzt mit der klarkommen muss. Und mich nicht erst mit meinem eigenen Ego aufhalten und mit mir diskutieren, ja, kann dir, du bist doch eine tolle Jetpilotin, kann dir das passieren? Und ich denke, ja, das habe ich mit mir schon ausgemacht, das kann mir dummerweise passieren, egal wie gut ich bin. Dann darf man einmal durchatmen. Ich habe ehrlicherweise auch immer einmal sauber geflucht, tue ich auch heute noch, weil das für mich persönlich sehr
Dampf ablassen.
Ja, genau, so Dampf ablassen. Mhm. Ich nehme jetzt eine Sekunde, um meinen Frust, meinen Dampf, das alles abzulassen und dann fange ich an zu arbeiten. Sagen, okay, ich muss in der Lage leben. Ja, Sie haben vorher gesagt, die normative Kraft des Faktischen, das wäre uns, da ist in der Fliegerei ein bisschen zu kompliziert, sagen, ja, es hilft nichts, dass ich mir die Situation irgendwie wünsche. Ich wünschte, ich hätte, bringt mich nicht weiter. Okay, was habe ich denn jetzt? Wie ist die Lage? Was kann ich beeinflussen? Was haben wir denn? So, um dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt die sinnvollste Entscheidung? Dann entscheide ich mich und dann lege ich los, um es in irgendeine Richtung besser zu machen. Das Schlimmste ist dann immer zu verharren, sich nicht zu entscheiden, aus der Angst heraus, dass man jetzt gleich einen Fehler macht, die Entscheidung nicht zu treffen. Und das haben wir auch unseren jungen Flugschirm eingebunden. Das ist das Dümmste. Sich nicht zu entscheiden, weil dann mache ich auf jeden Fall einen Fehler. Dann geht es auf jeden Fall schief. Was nicht heißt, darf man nicht verwechseln. Ich kann mich auch entscheiden, nichts zu tun. Das ist aber was ganz anderes und meistens auch nicht die richtige Variante.
Was Ganz wichtig, da legen Sie auch einen Fokus drauf im Buch. Das wird immer wieder thematisiert. Immer wieder kommt das wichtige Wort Debriefing vor. Das heißt, alle sind wieder unten, am Boden, Übung, wie auch immer, Formationsflug, was auch immer Sie da gemacht haben. Es wird darüber gesprochen.
Ja.
Was war gut, was war schlecht, was muss besser sein? Das ist wichtig.
Das ist essentiell, weil Das ist der Moment, wo wir es wirklich lernen. Sagt, ich gehe raus, ich mach's, aber ich lerne es nicht in dem Moment, in dem ich es mache, sondern hinterher, wenn ich Ruhe habe. Wir haben ja gesagt, bei 1G, also bei normaler Beschleunigung wieder, ja, wenn ich jetzt nicht mehr 400 km/h fliege, dann kann ich wirklich analysieren, was war denn eigentlich die Taktik? Was war wirklich los? Wo waren die anderen wirklich? Was wollte ich machen und was habe ich getan und warum? Und dann kann ich von Mal zu Mal besser werden. Ja, ich habe ja schon gesagt, was wir da machen, ist unglaublich teuer.
Mhm.
Aber ist auch im Rest des Lebens so, dass es schon Lektionen gibt im privaten Bereich wie im beruflichen, wo man die ganz schön teuer erkauft. Wo man ehrlicherweise richtig missbaut und dann zahlt man manchmal ordentlich Lehrgeld und dann geht's weiter. Und dieses Lehrgeld zu verschenken und nicht daraus zu lernen, ist ein sträflicher Fehler, der leider in der Wirtschaft ganz oft gemacht wird. Auch im Privaten. Das gibt immer, ja, der ist aber seit 20 Jahren Chef. Ja, aber das heißt nicht, dass er seit 20 Jahren ein guter Chef ist. Nur wenn ich was tue und mich hinterfrage und lerne. Und dann habe ich dann auch gelernt hinterher, sagt, ja, dann gibt es ein Feedback, dann gibt es ein 360-Feedback. Das ist dann nicht alle. Da geht es bei uns nicht darum. Es geht nicht darum, dass man sich persönlich abholen sagt, oh, ich finde dich netter oder nicht oder mach doch mal, ne? Sondern dass es ganz objektiv gemessen ist, dass wir sagen, wir wollten zu der Uhrzeit an dem Punkt sein und das tun. Weil dann wird es nämlich objektiv. Dann kann ich es messen, sage ich, waren wir zu der Uhrzeit an dem Punkt? Wenn ja, gut, warum? Auch das kann man immer hinterfragen. Und wenn nein, warum nicht? Und dann muss man tiefer schauen. Es ist auch ganz wichtig, dass man die Kernursache findet. Man sagt, ja, weil du zu langsam geflogen bist. Ja, fein.
Warum bin ich zu langsam geflogen?
Und dann geht es wieder, habe ich es nicht gesehen, habe ich es nicht gewusst. Und wenn ich das rausfinde, dann kann ich es im Kern abstellen und besser werden. Und da muss man es natürlich immer wieder machen. So, und deswegen ist es so ein Debriefing, so eine Nachbesprechung eigentlich der erste Planungsschritt, die erste Vorbereitung für den nächsten
Flug. Für den nächsten Flug. Und Sie sagen auch so schön, eigentlich lernt man nicht von dem Flug, der hervorragend lief, wo alles super war. Man lernt eigentlich von dem, wo man sagt, haben wir unser Ziel eigentlich nicht ganz erreicht. Von dem lernt man.
Dummerweise ist es im Leben auch mal so, dass man sehr viel einfacher und mehr lernt aus den Fehlschlägen. Also wenn der Flug mir sagt, boah, also da haben wir jetzt aber so viele Fehler gemacht.
Wenn man es zulässt. Wenn man es zulässt, ja.
Aber das ist auch das, ich hatte natürlich auch bei der Bundeswehr danach gute Chefs und schlechte Chefinnen. Und von denen lernt man es führen viel, viel mehr. Weil wenn ich eine richtig gute Chefin habe, egal in welchem Bereich, dann läuft es einfach so. Dann geht man gerne in die Arbeit. Das Team hat eine tolle Dynamik. Dann merkt man das manchmal gar nicht, was die tun. Und bei einem schlechten Chef, der sagt, oh, jetzt hat er mir überhaupt nicht zugehört. Wieso macht er das nicht? Und nimmt er die Kompetenz der anderen nicht wahr? Und da muss man mitschreiben. Und ich habe das nicht in dem Moment, aber hinterher immer sehr geschätzt. Ich sage, das war ein richtiges Lehrstück, wie man es nicht macht. Und da schreibe ich mir alles auf und habe ich ein langes Gedächtnis. Und dann kann man es später selber machen. Und auch die Lektionen darf man nicht verpassen. Aber auch sonst, auch wenn ich Chefin bin und mein Mitarbeiter baut richtig Mist. Ich habe gerade so viel Geld in ihn investiert, dass er diese Lektion lernt, dass er nämlich das nicht mehr macht. So jemanden würde ich wirklich nur im alleräußersten Notfall, wenn es gar nicht mehr anders geht, feuern. Aber der Nächste, der muss ja erst diesen Fehler wieder machen, bis er es lernt. Ich sage, das ist doch toll, dann haben wir es jetzt gemacht, dann macht er nicht mehr und dann kann man weitermachen.
Da ist schon sehr viel Strategie gerade dahinter, was wir hören. Und das ist ja der nächste Punkt, den wir dann besprechen wollen. Sie sind natürlich geflogen. Viel. Und Sie haben dann auch als Fluglehrerin gearbeitet. Auch viel. Und irgendwann haben Sie gesagt, ich kann auch das, was ich hier lerne, tatsächlich noch anders verwerten. Und sind dann in eine große Unternehmensberatung gegangen. Und das finde ich auch sehr spannend. Unterhalten wir uns gleich. All das, was Sie gelernt haben in Ihrer Ausbildung, in Ihrem fliegerischen Leben bei der Bundeswehr, lässt sich natürlich auch auf andere Lebensbereiche tatsächlich übertragen. Und das haben Sie auch irgendwann dann gemacht, dass Sie gesagt haben, Bundeswehr war schön, war wichtig, ich schlage ein neues Kapitel auf. Sie sind dann zu einer großen Unternehmensberatung gegangen, zu einer sehr namhaften und haben diese Sachen umgesetzt? In welche Richtung haben Sie dann da beraten oder gearbeitet?
Ja, so ein guter Unternehmensberater ist ja ein guter deutscher Offizier, der kann alles, kann auch alle beraten. Und ich war dann in der Automobilindustrie, in der Luftfahrtindustrie. Mhm. Ich wollte sehr gerne auch in die Beratung im öffentlichen Dienst. Das war 2018, da gab es dann einen ganz kleinen Beraterskandal bei der Bundeswehr, deswegen hat das dann nicht geklappt.
Stimmt.
Und das ist schon immer wie im Leben, dass man von beiden Seiten lernen kann. Also ich habe genauso viel gelernt, wie ich da liefern konnte, weil man oft in der Wirtschaft sich so aufhalten lässt von, ja, man müsste mal und vielleicht, und wer übernimmt die Verantwortung, anstatt einfach zu sagen, das ist jetzt alternativlos, dass wir das machen, dass da Geld reinkommt und die Frage ist nicht ob, sondern wie. Was habe ich für Ressourcen, was kann ich, weil nicht immer ständig die Bundesregierung muss mal, irgendeiner muss uns retten, müsste. Sagen, okay, was kann ich denn selber? Und wenn ich ein Problem habe, dann haben es auch ganz viele andere. Und wenn ich eine clevere Lösungsmöglichkeit finde, kann ich die auch anderen wieder verkaufen für viel Geld. Mhm. Und darin waren gerade wir in Deutschland mal brutal gut in diesem Lösungen finden. Das haben wir irgendwie ein bisschen verlernt, aber ich glaube, wir könnten das noch.
Wir unterhalten uns nach den 11 Uhr Nachrichten über das, was gerade im Moment bei Ihnen passiert. Das hat natürlich auch wieder mit Fliegen zu tun, mit dem Hubschrauber, nämlich ein Teil der gelben Engel zu sein beim ADAC. Bis hierhin ganz vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Weil Sie erst ein bisschen später zu uns gestoßen sind, bei uns ist heute Nicola Winter zu Gast, Jetpilotin bei der Bundeswehr, die dann auch in der Unternehmensberatung gearbeitet hat, auch nach wie vor, glaube ich, in Beratung, Coaching, Speakerin, Krisenmanagement in all diesen Bereichen unterwegs ist und jetzt, und das ist auch wieder spannend, eine Ausbildung zur Hubschrauberrettungspilotin macht beim ADAC. Und da werden wir uns gleich drüber unterhalten, was da so die wichtigen Skills, wie man so schön neudeutsch sagt, sind, was braucht man, wenn man so arbeitet, wo sind die Schwierigkeiten, wo sind die Herausforderungen und was kommt ihr aus dem zugute, was sie schon einfach mitgebracht hat aus ihrem früheren Leben. So, jetzt also die Ausbildung Hubschrauber-Rettungspilotin. Wo kam es her?
Rettungshubschrauberpilotin.
Rettungshubschrauberpilotin.
Sozusagen, weil der Hubschrauber die Rettung ist.
Ja.
Ich hatte auch immer überlegt, nicht mal Medizin zu studieren. Weil mir hat immer die Technik Freude gemacht. Mir hat auch sozusagen diese Abenteuerlust Freude gemacht. Aber mir war es immer wichtig, dass irgendwie auch Menschen davon profitieren. Ehrlicherweise auch ziemlich egoistisch, weil wenn ich jemandem anders ganz konkret helfen kann, fühle ich mich am Ende des Tages am besten. Und dann habe ich am Ende meiner Bundeswehrzeit eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht. Das ist so die kleinste unterste Schiene im Rettungsdienst. Da darf man den Rettungswagen fahren. Das war auch ganz cool. Um dann festzustellen, ich liebe diesen Beruf. Ich liebe es, im Rettungsdienst zu sein. Leider ist man als Rettungssanitäter, auch zum Teil noch als Notfallsanitäter, ist die nächsthöhere Ausbildung, so schlecht bezahlt, dass man das vielleicht als Studentenjob machen kann, aber nicht ein Leben lang. Leider nicht auf dem Niveau und dem normalen bürgerlichen Niveau, wo ich mir halt ein Leben vorstelle, wo man sich ein Auto leistet und einen Urlaub. Und ich sage, oh, aber ich kann ja was, ich kann ja fliegen. Und wenn man das kombiniert, dann wird es schon ganz schön gut. Und dann habe ich die Hubschrauberausbildung angefangen. Das war hart, weil das habe ich dann nebenbei und privat gemacht. Also komplett selbstfinanziert in meiner Freizeit. Die Zeit zu finden war noch das Geringere, sich den Schein selber zu finanzieren.
Jetzt kurz aber gleich, kommt gleich die Frage, Sie können ja fliegen. Was ist denn beim Hubschrauber anders? Haha, fragt der dumme Laie.
Ja, das ist gar nicht dumm. Ja. Das sieht man ja von außen nicht. Aber das ist so ein bisschen wie, wenn man einen Autoführerschein hat und jetzt Motorrad macht. Mhm. Also es sind schon viele Dinge gleich. Sehen wir, die Regeln, die gelten. Ja, ob Straße oder Luft, das ist alles gleich. Funkverkehr, gleich. Die Art zu denken, sich zu entscheiden, die ist gleich. Aber das Handling, das, was ich mit den Händen machen muss, wie man das Fluggerät wirklich bedient, ist komplett anders. Und gemeinerweise für mich ist die Aerodynamik genau 180 Grad umgekehrt. Also wenn man sagt, beim Flugzeug, immer wenn es blöd wird, muss ich drücken, weil dann geht es nach unten und nimmt das Flugzeug Fahrt auf, Leben ist gut, muss man beim Hubschrauber ziehen. Und das sind so ganz intuitive Dinge, wo nach 20 Jahren Flugzeugfliegerei war ich absolut darauf geprägt, du magst es nicht, du drückst. Und jetzt, wenn ich es nicht mag, muss ich ziehen. Und dann habe ich plötzlich zwei Achsen mehr, die ich steuern muss. Also beim Flugzeug hat man oben, unten, links, rechts und dann das Triebwerk noch. Also wir haben immer gesagt, laut, leise, ja, oder schneller und langsamer. Und beim Hubschrauber habe ich auch diesen Stick, der macht oben, unten, links, rechts. Aber dann habe ich noch einen Hebel in der linken Hand, an dem kann ich ziehen. Dann geht es rauf, runter, was der Hubschrauber halt coolerweise kann. Dann hat der wie beim Motorrad noch ein Drehgas dran. Und dann habe ich noch die Pedalen, die die Drehung um die Hochachse machen. Und im Flugzeug sind diese Achsen voneinander völlig unabhängig. Da tut sich nichts in der einen, wenn ich bei der anderen was mache. Und im Hubschrauber hängt das alles zusammen. Also koordinativ, sehr anspruchsvoll. Mhm. Und das kann man dann schon mal lernen. Und dann sind halt die Einsatzarten ganz anders. Im Flugzeug, da fliege ich 400, 800 km/h. Wenn ich da in 60 Metern Höhe über die Landschaft bretter, ist es richtig krasser Tiefflug. Im Hubschrauber sind 60 oder 100 Meter eigentlich ganz komfortabel, weil ich lande ja gleich auf der nächsten Lichtung oder Kreuzung, um jemanden abzuholen. Also es war schon eine andere Ausbildung und dann musste ich erst meinen Schein machen, dann durfte ich zum ADAC gehen und jetzt habe ich beim ADAC auch intern noch eine ganze Menge Ausbildung. Also man geht da nicht, die Leute, man geht da hin und kriegt dann Tag 1 den Schlüssel zum Hubschrauber. Nein, jetzt musste ich erst ein Crew-Koordinationstraining machen, wo man lernt, wieder mit den anderen Leuten im Hubschrauber, haben wir Notfallsanitäter dabei, eine Notärztin, mit denen zusammenzuarbeiten. Da muss man das Fluggerät fliegen lernen und dann ja auch noch diese Einsatzart. Weil ich bin vorher noch nie auf einer Autobahn gelandet für einen Verkehrsunfall oder irgendwo auf einem Feld nach einem Reitunfall. Und da wird man schon ziemlich lange begleitet, so ein bisschen wie so eine Lehre im Handwerk.
Machen wir gerade mal ein Handy aus, das hier im Hintergrund klingelt. Das kommt auch leider auch vor. Genau.
Jetzt immer das Spannende in der Fehlerkultur, dass man sich da nicht selber zu sehr aufhängt. Das ist auch so wichtig in der Fliegerei. Und ich sage mal, die Landung war nicht optimal, dass ich mich dann nicht selber fertig mache. Dafür sage ich, ja, dann mache ich es halt beim nächsten Mal anders und besser.
Wo werden denn diese gelben Engel zu was für Einsätzen werden die denn überhaupt gerufen? Ist es hauptsächlich Straße oder kann man sagen, nee, also da kommt schon viel mehr dazu?
Da kommt viel mehr dazu. Der Rettungsdienst, aber das ist nur so ein Seitenthema, fände ich so ein Gesellschaftsjahr so wahnsinnig wichtig, dass wirklich jeder mal in irgendeiner Tätigkeit arbeitet. Wir sind da unglaublich privilegiert in Deutschland, weil egal wo uns was passiert, in der Stadt, auf dem Land, innerhalb von kürzester Zeit ist hochprofessionelle Hilfe verfügbar. Der Rettungshubschrauber ist ein sehr schnelles Einsatzmittel. Also wir sind zum Beispiel in München-Harlaching stationiert oder in Augsburg oder in Ulm. Und innerhalb von 2 Minuten in der Luft und im Normalfall innerhalb von 8 oder 10 Minuten vor Ort. Und wir sind zu 2/3 der Fälle ein Notarzt-Zubringer. Sie haben sehr, sehr gute Notärzte an Bord von den großen Unikliniken, die ihren Job voll drauf haben. Und damit wird aber auch jedes Krankheitsbild abgedeckt. So, und das meiste sind Erkrankungen, also akute, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall und dann alle Arten von Unfällen. Autounfälle, Sportunfälle, jetzt, ne, die Skisaison geht gerade zu Ende, Skiunfälle für meine Murnauer Kollegen. Und dann, wenn es das braucht, können wir den Patienten auch mitnehmen und in die großen Kliniken bringen. Manchmal passiert es dann auch bodengebunden, nennt man das, mit dem Rettungswagen, dass er einfach in die nächste Klinik gebracht wird, je nachdem, was es ist.
Aber das System sieht vor, der Einsatz erfolgt und sie landen irgendwo.
Richtig.
Es ist noch nicht so, es gibt ja noch, wir haben auch Bilder vor Augen, es gibt natürlich diese Einsätze am Berg, Bergwacht, Hubschrauber etc., wo dann mit Seilwinde gearbeitet wird und der muss in der Luft stehen, wo es dann auch ganz heikel und schwierig wird.
Das kann heikel und schwierig werden. Das sind dann, und da bin ich noch weit weg davon, meine gut ausgebildeten, erfahrenen Kollegen, ist natürlich auch mal das Ziel zu sagen mit der Winde. Auch der Hubschrauber in Hallaching oder die in Murnau, die können das. Aha. Die sind natürlich auch immer darauf vorbereitet. Man sagt, man muss jemanden aus der Isar holen. Man weiß es ja immer vorher nicht. Das ist halt das Gemeine. Wir kommen ja ganz entspannt in den Dienst, trinken erstmal einen Kaffee und man weiß ja nicht, was die Bevölkerung sich heute so überlegt, was sie für gute Ideen hat. Im Normalfall zum Beispiel der Hubschrauber in Ulm, der hat keine Winde, der muss einfach irgendwo landen. Aber uns reichen ja schon so 27 auf 27 Meter, also eine gute große Straßenkreuzung, reicht da. Und dann bringen wir eben einen sehr gut ausgebildeten Notarzt, eine Notfallsanitäterin und richtig Hilfe. Mhm. Und dann ist vergessen die Menschen auch gerne, man sieht es halt Gott sei Dank nicht so oft, dass wenn sie jetzt den Notruf wählen, wir eben wirklich ab dem Moment, wo dieser Notruf gewählt ist, in 2 Minuten in der Luft sind und in 8 oder 10 Minuten haben sie wirklich kompetente Hilfe da. Und das ist schon privilegiert, weil das finden sie in ganz wenig Ländern dieser Erde. Das sieht auch in Amerika anders aus. Also da geht es
so. Da ist der
gut.
Hangar, oder? Oh, nee, der muss ja draußen stehen.
Der steht davor,
draußen,
genau,
der muss ja gleich hoch, der muss ja sofort hoch.
Ja, aber wir haben an jeder Station gemacht. Natürlich einen Hangar, da wird der reingeschoben, wird in der Früh rausgeholt. Ja. Gibt auch 24-Stunden-Station, da steht er davor. Ja. Und da muss man Kaffeetasse hinstellen, da läuft man zum Flieger, da muss man 3 Schalter umlegen, dann geht der an. Ist natürlich schon auch moderne, schöne Technik. Ja.
Also man ist aber entsprechend angezogen, also man ist da in der Klamotte. Ja. Da zieht man sich auch nicht groß aus oder so, vielleicht, dass man die Jacke ablegt vielleicht. Sondern man ist wirklich so, dass man sagt, ich kann in diesen 2 Minuten hochgehen.
Ja, er kann und muss. Wir können auch schneller sein, aber es ist, wie man sich die Polizei oder die Berufsfeuerwehr vorstellt. Mhm. In einer großen Stadt wie München oder wie Augsburg. Die sitzen auch da und warten und dann geht die Glocke und dann geht's los. Mhm. Und das kostet natürlich schon auch, und das ist jetzt die Phase, in der ich gerade drin stecke, viel Vorausbildung, dass ich dann nicht mehr lange überlegen muss. Und ich sage, jetzt weiß ich, wie es geht. Und bei allen Wind- und Wetterverhältnissen, die der Hubschrauber hergibt, das auch kann. Weil es ist nicht immer so ein schöner Tag wie heute. Ja, natürlich beim wunderschönen blauen Wetter, windstill, ist Fliegerei wunderbar. Nicht immer das Wetter, wo Menschen Autounfälle haben. Sondern natürlich auch, wenn es schlechtes Wetter ist, wenn es eisig ist, wenn es windig ist, möchte man ja auch gerettet werden.
Müssen Sie vor Ort selber noch aktiv werden, also rein medizinisch, oder sagen Sie, nein, ich bin die, die Sie bringt und holt?
Also mein Job ist rein Hubschrauberfliegen, rein fliegerisch. Mhm. Aber natürlich habe ich eine Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht. Und wenn die Kollegen Hilfe brauchen, es ist mehr eine kollegiale Frage, fasse ich auch gerne mal mit an. Es ist dann nicht medizinisch, sondern mehr mal die Trage heben, mal denen die Ausrüstung hinterher tragen. Das finde ich schon wichtig, ja, weil das ist auch immer und das muss auch auf Augenhöhe sein, zu sagen, ja, jetzt nur willst du jetzt einen Notfallsanitäter, sagen, nee, der hat da den wichtigsten Job. Weil am Ende bringen wir nur was, auch ich als Pilotin bin ja nur wirksam, wenn dem Patienten hinterher richtig geholfen wird.
Es ist erfüllend, was Sie da tun, weil Sie, wie Sie sagen, in der Früh aufstehen und am Abend, wenn Sie zu Bett gehen, einfach wissen, dass Sie was Gutes getan haben an diesem Tag. Sie haben jemandem geholfen, vielleicht sogar mehreren. Das stelle ich mir schon auch toll vor.
Ja, das ist ein sehr zufriedenmachendes Gefühl, weil es auch so konkret ist. Ich komme aus einem Akademikerhaushalt. Meine Eltern hatten beide studiert und bei uns war völlig klar, dass man das eigentlich studiert. Und ich habe erst viel später verstanden, dass viele so handwerkliche Dinge einen so viel zufriedener machen können als diese ständige Arbeit am Computer, weil man auch am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat, was man erreicht hat. Und das ist im Rettungsdienst genauso. Ich sage, an der Stelle ist diesem Menschen, den ich mit Namen kenne, was passiert. Und wir haben es besser gemacht oder zumindest dafür gesorgt, dass es besser gemacht werden kann, dass so schnell wie möglich konkrete Hilfe kommt. Und da weiß man einfach, warum man aufsteht morgens. Da hat man dann auch keine Fragen und keine Motivationsprobleme mehr. Das ist so ein privilegiertes Gefühl und ich mache das deswegen so gerne. Auch wenn es natürlich immer ein Dilemma ist, ne? Weil irgendwer muss es bezahlen. Und das sind die Krankenkassen. Und niemand von uns mag das, ne, hohe Krankenkassenbeiträge und so, das ist immer blöd.
Klar.
Aber wenn man dann selber was hat und dann ist in 6 Minuten der Hubschrauber mit sehr kompetenter Hilfe da, dann ist schon schön. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns da halt immer.
Wo wollen Sie denn da fliegerisch hin, jetzt bei dieser Hubschrauber-Sache?
Naja, das Erste, also im Moment darf ich ja die Ausbildung machen und dann eine Weile als Co-Pilotin fliegen. Ich sage, das ist ja wie ein Lehrling. Ja, dann darf man da mitlaufen, ein bisschen selber machen, aber unter Aufsicht und dann selber fliegen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Da wird man Kommandant. Das finde ich sehr, sehr nett und cool.
Naja, komm, also an Uniformen und Rangabzeichen und so sind sie ja nun wahrlich gewöhnt.
Ja, aber bei den Airlines ist man Kapitän. Ja. Jetzt wird man Kommandant, das finde ich gut. Und dann sind natürlich schon die spannenden Dinge, aber vorstellen Sie sich das mit der Winde fliegen. Weil wir fliegen natürlich normalerweise Rettungsdienst und selten, aber ab und zu passiert es in Deutschland, dass wir Katastropheneinsätze haben, dass man Hochwasser hat wie im Ahrtal, wo man nicht mehr landen kann, ja, oder wie in den Bergen. Und das sind ja dann schon wieder die Einsätze, die noch, die anderen sind auch sinnvoll, aber wirklich, wo es drauf ankommt, dass man den ganzen Spektrum da ausnutzen kann, zu sagen, das zu können, jetzt, ich bin kurz vor Bad Tölz, also in Egling bei Wolfratshausen, wenn es jemand kennt, aufgewachsen mit dem Blick auf die Berge. Und deswegen mag ich das schon sehr gerne. Und dann haben wir in Murnau die Stationen. Es gibt in Kempten und Traunstein noch andere Stationen, die nicht dem ADAC gehören. So, okay. Also mal in so einer Bergstation fliegen dürfen, regelmäßig in den Bergen sein, mit der Bergwacht dann zusammenzuarbeiten, die ich sehr schätze, wo mir auch sehr, sehr viele, sehr gute, sehr engagierte Leute haben in Bayern. Mhm. Irgendwann. In ein paar Jahren ist das mein Ziel. Mal schauen. Aber auch wenn ich weiter in Ulm oder in Augsburg dann fliegen darf, ist das auch gut.
Ich habe mich bis jetzt zurückgehalten, weil ich weiß, dass Sie die Frage nicht so sehr mögen, wenn man so diese Frauenkiste da anspricht und sagt, ja, Sie waren eine von drei Pilotinnen, die Eurofighter geflogen sind. Wie schaut es denn da jetzt aus? Also Hubschrauber?
Wir haben fünf. Also es gibt schon ein paar mehr Hubschrauberpilotinnen. Und es werden ja auch immer mehr. Und ich finde es immer so, mich stört die Frage gar nicht, ehrlicherweise. Die ist ja immer nur so.
Das ist eigentlich schade, dass wir es noch stellen müssen, sagen wir es vielleicht
so. Nein, aber man darf schon drüber reden, weil es gibt es noch. Und dabei ist gerade Fliegerei so ein guter Beruf für Frauen, weil ja nichts von dem, was wir tun, mit schierer männlicher Muskelkraft passiert. Sondern es ist Computer und es ist Hydraulik und man muss ganz fein arbeiten und man muss den Überblick behalten, man muss schnell zackige Entscheidungen treffen. Und das können wir richtig gut als Frauen. Jetzt gerade im Rettungsdienst zu sagen, wir sind doch eh sozial veranlagte Menschen und natürlich kann ich das. Wenn ich es mit meinem Kind kann, kann ich es mit anderen Leuten Kindern auch, ist doch klar. Und da den Überblick eben behalten und sich nicht von zu viel Testosteron lenken lassen und dafür auch noch gut bezahlt werden. Also, da verstehe ich immer die Frauen nicht, die es machen wollen und sich dann
vielleicht
nicht trauen.
Vielleicht sehen sie den Weg nicht. Vielleicht muss man wirklich dafür ein bisschen trommeln. Ja, dass man einfach sagt, guck, habt ihr mal in die Richtung gedacht. Das ist spannend.
Ja, aber ich verstehe auch immer andere Eltern nicht. Und das ist jetzt noch so. Das nervt mich wirklich. Mhm. Wenn dann kleine Mädels, meine Tochter ist zum Beispiel 4, ne, wenn die sagen, ich finde Technik cool, ich finde Hubschrauber cool, ich finde auch Pink Glitzer cool. Und dann die Eltern, denen zwar pinke Glitzerkleider kaufen, aber keine Hubschrauber und kein passendes Lego und so. Das macht doch keinen Sinn, förder das doch einfach. Das passt ja auch zusammen. Also man kann auch sehr weiblich Hubschrauber fliegen.
Geht sie gerne mal im Glitzer. Einfach mal, um die Kollegen zu überraschen. Nein. Also Sie sind da schon wieder auf einem guten Weg, das merke ich schon, von dem, was Sie machen wollen.
Und ich kann meine Kollegen damit nicht überraschen, weil alle, die wirklich fliegen, die wissen das. Und da kannst du auch mit pinken Glitzer-Crocs kommen, da zuckt keiner. Bei denen ist das völlig egal. Die sagen, du kannst, also wirklich, jeder darf kommen, wie er will. Hauptsache, er kann den Job. Ja. Das sind nur die von außen, die manchmal noch komische Bilder im Kopf haben.
So, liebe Frau Winter, wenn ich jetzt eine ehemalige Jetpilotin hier sitzen war, die doch ihre Ausbildung bei der Bundeswehr gemacht hat, in Lager Lechfeld stationiert war, bei den Tornados, die viel und oft geflogen ist, auch mit vielen NATO-Verbündeten sozusagen in den USA die Ausbildung gemacht hat. Ja, wie geht's Ihnen denn gerade so mit dieser aktuellen NATO-Situation und den Amerikanern und dem kleinen Zerwürfnis, was wir da haben? Wie beurteilen Sie das? Das würde mich wirklich interessieren. Ganz persönlich natürlich.
Also aus meiner ganz persönlichen Sicht ist es schon schwierig. Und es ist ja eigentlich kein Zerwürfnis, finde ich, weil wir haben nichts gemacht.
Nee, wir haben nichts
sondern
gemacht,
eine Partei hat sich entschieden, diesen Weg, den wir seit 70 Jahren jetzt zusammen sehr erfolgreich gegangen sind, der Demokratie und der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft zu verlassen. Und da sind die gerade sehr steil auf dem absteigenden Ast. Ich habe schon seit 14, 15 Jahren mit der NATO ein relativ schwerwiegendes Problem, weil die Türkei NATO-Mitglied ist. Und ich habe zwischen 2011 und 2014 auch einige türkische Flugschüler ausgebildet. Die waren gut, die mochte ich auch gerne. Und dann kam der Militärputsch, was auch immer das war, in der Türkei unter Erdogan, wo die zum Teil verschwunden sind. Nie wieder von ihnen gehört, wo auch gesagt, ihr dürft die auf gar keinen Fall kontaktieren, dass sie mit euch jemals Kontakt hatten, ist schon ganz schwierig. Auch in den letzten Scharmützeln und Kriegen da unten haben wir das gesehen, dass die Türkei immer unter Erdogan wieder ein sehr schwieriger Partner ist. Ich sage, das finde ich nicht gut. Und wir haben ja eine Alternative, das darf man nicht vergessen, mit der EU. Wir haben alle diese Strukturen. Wir könnten alles, was wir in Europa unter der NATO abbilden, genau gleich unter der EU abbilden und unter unsere eigene Kontrolle und mehr Unabhängigkeit bringen. Weil so oder so, auch mit einem anderen Amerika, zu sagen, die sind 6000 Kilometer weit weg, was interessieren die unsere Probleme? Ja, der Krieg steht 1000 Kilometer vor unserer Haustür, nicht vor deren. Warum? Und wir sind in Europa doppelt so viele Menschen wie die Amerikaner. Wir haben eine genauso gute Industrie und wir haben genauso kluge Köpfe. Wenn wir es wollen, können wir das alles selber. Und dann gibt es einen netten Fun Fact sozusagen, den die meisten Menschen vergessen, weil jeder kennt aus der NATO-Statute diese Beistandsverpflichtung.
Genau.
Genau, wir werden angegriffen, wir müssen Beistand leisten. Was die wenigsten wissen, ist, dass die EU auch so eine Beistandsverpflichtung hat, die viel, viel stärker ist als das, was die NATO macht. Weil tatsächlich, wenn jetzt, ich sag mal, Estland, Lettland und Litauen angegriffen werden, und dann könnte man auch eine NATO-Beistandsverpflichtung erfüllen, indem man ein paar Berater schickt. Das bedeutet null, dass wir militärisch massiv vorgehen müssen. In der EU schon. Mhm. Und deswegen könnten wir diese Struktur nutzen und die Werte, die wir gemeinsam hier viel mehr leben, umsetzen. Jetzt haben natürlich viele Menschen mit der EU so ein großes Problem, weil sich Brüssel so administrativ so brutal aufgebläht hat. Ich sage, ja. Die Idee war exzellent, die hatten, nach hunderten Jahren Krieg in Europa mal gemeinsam groß zu werden. Haben wir richtig gut gemacht. Wohlstand, super. Dass der erste Anlauf für sowas mal eine Reform braucht, finde ich überhaupt nicht verwerflich zu sagen. Ja, ist toll, ein paar Dinge funktionieren gut. Dass wir in Europa und in Brüssel immer uniform abstimmen müssen.
Diese einstimmigen Beschlüsse.
Das kann nicht gehen. Das weiß auch jeder.
Ja.
Und sowas mal zu reformieren, zu sagen, ja, wir brauchen die EU. Wir brauchen nur ein bisschen andere. Lass uns mal eine Reform angehen. Mhm. Vielleicht, also es wäre schön, wenn es ohne Schmerz gegangen wäre. Ja. Es geht nicht ohne Schmerz. Vielleicht wird der Schmerz jetzt bald groß genug, dass wir das hinkriegen. Und dann können wir das richtig gut.
Ja, das glaube ich eigentlich auch. Und ich glaube, viele Menschen hoffen ja darauf. Man sagt ja immer, das war der Weckruf, das war der Weckruf. Ich meine, es war ja schon die Münchner Sicherheitskonferenz mit diesem wunderbaren Auftritt von Herrn Vance, wo du gedacht hast, wow, ne, was geht da jetzt ab? Und dann wurde dann Zelensky beschimpft und dann hat man die militärische Unterstützung. Ich denke immer, wie viel Signale braucht Europa denn noch, um endlich zu kapieren, was im Moment Sache ist?
Ja, das ist wie wenn man in der Beziehung, was mir Gott sei Dank noch nie passiert ist, aber in einer persönlichen Beziehung mit einem gewalttätigen Partner ist. Mhm. Auch viele Menschen, das immer nicht glauben, denken, das wird bald wieder und das wird doch jetzt wieder normal und man lebt in so einer Fantasie parallel. Menschen sagen, die sagen, sie bauen Amerika in eine faschistische Diktatur um. Es gibt ein Buch. Wie jeder Diktator haben die ein Buch geschrieben, Project 2025. Da haben die das reingeschrieben, was sie tun werden.
Das ist der Think Tank um Trump.
Ja, aber die haben das veröffentlicht. Und jetzt tun die genau das, was da drin steht. Eins zu eins.
Putin hat es auch veröffentlicht. Er hat es auch niedergeschrieben. Wir haben es ihm auch nicht geglaubt.
Keine Überraschungen mehr. Da gibt es auch jetzt leider nicht mehr die magische Kehrtwende, dass die irgendwann aufhören. Sondern das geht jetzt genauso weiter, wie wir es alle befürchten. Nur dann muss man sagen, okay, die anderen driften völlig ab. Dann lass uns doch wieder darauf zu besinnen. Was ist unser Ding? Was können wir kontrollieren? Welche Ressourcen haben wir? Und dann die Dinge zu kontrollieren, die wir im Kleinen, im Alltag und im Größeren als Deutschland und Europa kontrollieren können. Weil wir sind fähig und wir sind gut. Wir müssen es nur tun. Und dazu müssen wir es wollen.
Gehen Sie davon aus, dass die USA die NATO verlassen?
Weiß ich nicht. Hm. Finde ich schwierig vorherzusagen. Hm. Auf jeden Fall wird die NATO unterhöhlt werden. Und wie die UN, ja, so als Instrument da wirkungslos werden. Und sie haben die amerikanischen Geheimdienste immer die Unterstützung für die Ukraine schon eingestellt. Ich glaube, es gibt jetzt wenig Grund zu denken, dass nicht NATO-Geheimnisse da als nächstes dann weitergegeben werden Richtung Russland. Trump ist ein Riesenbewunderer von Putin. Der wäre am liebsten Putin und hätte Putin gern als seinen besten Freund. Also in diese Richtung wird es gehen und deswegen wird es kein vernünftiges Instrument mehr sein können.
Jetzt kommen wir zur Bundeswehr zurück. 500 Milliarden Sondervermögen, nicht nur für die Bundeswehr, aber trotzdem. Sie haben uns vorhin erzählt, was einer ihrer Jets kostet und die Ausbildung eines Piloten. Also es wird Geld wirklich nötig sein. Aber, und das finde ich wichtig, Sie haben gesagt, wir sind schon verteidigungsfähig. So ist es nicht.
Natürlich. Ja. Wir haben sehr viele, sehr fähige Männer und Frauen mit einem großen Willen und auch einem großen Demokratieverständnis. In die habe ich da sehr großes Vertrauen. Also das läuft für uns gut. Was wir noch mehr brauchen als Geld, und natürlich hilft Geld immer, ja, man kann viele Probleme mit Geld lösen, ist, dass endlich jemand diesen gordischen Knoten Bürokratie durchschlagen muss. Weil auch das erste Sondervermögen, ja, die Zeitenwende, bla bla bla, konnte nicht vernünftig umgesetzt werden, weil die Beschaffungsprozesse zivil sind. Weil man immer europäisch ausschreiben muss, war man erstmal das. Und dann muss der Bundestag genehmigen das. Wir hatten, weil wir das in Deutschland so gut können, eine sehr, sehr fähige Armee. Ist schon 70 Jahre her. Die durch einen Diktator, so wie es die Amerikaner jetzt auch schaffen, missbraucht wurde. Daraufhin haben wir gesagt, na, nicht nur wollen wir keine Diktatoren, wir wollen auch keine fähige Armee mehr. Dass die Bundeswehr so massiv gegängelt ist durch Bürokratie, durch das Zivile, ist ja Absicht gewesen.
Ja, das ist geschichtlich bedingt.
Geschichtlich historisch bedingt Absicht, ja. Und das ist ja auch in Ordnung, zu sagen, okay, wir haben unsere Lektion gelernt, lass uns doch mal demokratisch ein sehr fähiges Werkzeug haben. Dafür muss man nur diese ganzen Fesseln und diese Gängelung wegnehmen. Die hat keine andere Armee der Welt. Macht das so zivil und so strikt wie die Bundeswehr. Und da braucht es halt jemanden, der wirklich bereit ist zu sagen, okay, weil es wird ja immer noch, wo wird irgendwas gebaut? Na, da, wo der Wahlkreis das braucht, nicht da, wo sie es bauen können. Ja, wie wird der Eurofighter gebaut? Die linke Hälfte in Großbritannien, die rechte in Spanien. Das ist wirklich so. Die eine Tragfläche kommt aus einer komplett anderen Region in Europa, weil politisch gewollt. So kann ich nicht effektiv handeln.
Mhm. Es macht, glaube ich, auch keinen Sinn, dass alle anderes Material haben. Auch das macht keinen Sinn mehr. Es muss vereinheitlicht werden. Ja,
aber das Wichtige, was wir verstehen müssen, ist, das liegt an uns, am Wähler. Dass wir dafür sein müssen und das unterstützen. Nicht nur, jetzt brauchen wir das Geld mit dem Kindergarten. Das hängt ja alles zusammen. Wir müssen den anderen was gönnen, sagen, wir wollen die fähig haben und die und die und nicht als erstes in eine Neid- und eine Geizdebatte verfallen.
Ja, also es sind schwierige Zeiten. Und ich denke mir, wären sie jetzt Status heute mit der Gesamtgemengelage, die wir gerade, wie man so schön sagt, geopolitisch haben, wären Sie gerade gerne noch bei der Bundeswehr?
Also, ich bin ja nicht mehr bei der Bundeswehr, weil ich 14 Jahre lang genug dabei war.
Ja.
Es hat sich an der Statuslage nichts geändert. Es hat sich an der öffentlichen Wahrnehmung was geändert. Aber zu meiner Zeit, wir waren in Afghanistan, wir waren in Mali. Es stand Libyen zur Debatte, es stand Syrien zur Debatte. Ich wäre in Syrien wahnsinnig gerne geflogen, um die Probleme da besser zu lösen, als sie gelöst wurden. Und wenn die Russen in der Ukraine weiter vorrücken oder jetzt sogar das ganze Land einnehmen dürfen, wäre ich auch da an der Lösung der Probleme gerne aktiv beteiligt, weil es ja Sinn macht, wenn man fähig ist, und ich halte mich dafür fähig und stark, sich dann auch zu beteiligen als Bürger. Ich bin auch noch Reserveoffizier. Ich bin ja auch im Rettungsdienst wieder Teil dieser ganzen Kette, die dazugehört, dass es uns gut geht. Und wir brauchen halt ein paar Menschen. Da gibt es mehr als nur mich, sondern da gibt es viele, die dafür sorgen, dass es uns weiterhin gut geht und wir in Freiheit entspannt über diese Dinge diskutieren können. Also das tue ich gerne.
Kommen wir zum Abschluss zu einem Punkt, den ich völlig unter den Tisch habe fallen lassen, aber wir hatten nicht mehr die Zeit dazu. Es geht darum, dass Sie ja tatsächlich auch beim Auswahlverfahren von der ESA als Astronautin ausgewählt worden sind. Nicht fliegen konnten, weil es ein anderes Land zum Zuge kam. Also sie sind auch leider auf die Reservebank sozusagen geschoben worden, aber sie sind Reserveastronautin bei der ESA. Ist es denn realistisch, dass sich raumfahrttechnisch in den nächsten Jahren was tut, oder haben wir gar nicht im Moment das Geld, die Nerven und die Möglichkeiten, da was voranzubringen, oder müssen wir sogar?
Also wir haben die Fähigkeiten, das Geld, das Einzige, was uns fehlt, ist der Wille. Und ja, ich bin nur Reserveastronautin, weil Deutschland der Wille gefehlt hat. Wir haben Frankreich, der Schweiz und Belgien den Vortritt gelassen. Und vielleicht auch durch die Verhaltensweise von Elon Musk sehen wir jetzt mehr, dass da diese massive Abhängigkeit, die wir da von den Amerikanern haben, ein Irrweg ist. Wir haben Galileo als eigenes Satellitennavigationssystem, aber GPS ist sehr stark. Wir haben Starlink als Internet. Das ist alles Quatsch. Und wir haben keine einzige Möglichkeit als Europäer, nicht nur als Deutsche, als Europäer, selbst bemannt in den Weltraum zu fliegen und ganz wenig Fähigkeit, selbst irgendwas, also auch nur Satelliten, da hochzuschaffen. Das machen wir alles mit SpaceX. Also wir schaufen jeden Monat Millionen nach Amerika. Wenn das jetzt der Erweckungsmoment ist, zu sagen, da wird Geld gemacht, das ist ein hochstrategischer Ort in der Kommunikation, im Internet, Überwachung, alleine Wetterdaten. Und wie schlecht es der Ukraine jetzt geht, Nachdem das alles abgestellt wurde, sollte uns eine Lehre sein, weil wir sind da nicht souveräner als die Ukraine. Wir sind da massiv abhängig und es ist für uns zivilisationsbedrohend.
Also auch da könnte es jetzt eigentlich eher vorwärts gehen oder muss es vorwärts gehen?
Es muss. Ja. Die Frage ist immer noch, wie viel Schmerz brauchen wir noch, um aufzuwachen? Und ich weiß es für die meisten, was soll das mit dem Weltraum? Das Zeitsignal für jede Kreditkartentransaktion, dass die durchgeht, für jeden elektronischen Geldtransfer, kommt aus dem Weltall von den Amerikanern, auch von Galileo. Aber bei uns bricht in kürzester Zeit alles zusammen, wenn wir keine Satellitentechnik mehr haben. Es ist ähnlich wie so ein flächendeckender Stromausfall. Ein bisschen langsamer, aber nur unwesentlich schlimmer.
Oh mein, wir haben ganz schön Probleme im Moment.
Hoffentlich, ja,
aber das hoffentlich Schöne ist, es wir könnten sie lösen.
Ja, wir können, wir sind fähig, wir können, uns fehlt wirklich nur der Wille. Und ab und zu, Gott, tut es gerade mal wieder weh genug, dass wir uns ein bisschen bewegen. Und dann ist ja, wenn wir diese Satelliten bauen, wenn wir die Raketen bauen, wenn wir all diese Dinge machen, profitieren wir ja wieder selber. Unsere eigenen Ingenieure, unsere eigenen Firmen, unsere eigenen gut ausgebildeten Technikerinnen. Das könnte so gut werden.
Ihre Sicht auf die Welt. Vielen Dank, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen.
Danke.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie so, wie Sie sind, so lebfrisch und engagiert und munter und klug und schlau und gehen Sie Ihren Weg so weiter. Und ich hoffe, dass das jetzt erstmal mit dem Hubschrauberfliegen so richtig gut losgeht für Sie.
Dankeschön.
Danke, dass Sie da waren. War sehr spannend.